Das bringt mich ja schon ein bisschen ins Bild. Vielleicht sollte ich zu Anfang ein paar Sachen sagen über TickleTK im Allgemeinen, bevor ich mehr ins Detail gehe über die Geschichte und den Hintergrund des Ganzen. Es gilt immer so ein bisschen als das bestgehütete Geheimnis der Branche. Und in den letzten Jahren ist zumindest, wenn es darum geht, X-Applikationen zu machen, sind Sachen wie GTK oder Qt oder so viel mehr in aller Munde als ausgerechnet Tickle und TK. Ich kann es ja auch selber nicht verstehen, aber auf der anderen Seite muss man die Dinge eben nehmen, wie sie kommen. Was ist die Grundidee hinter Tickle? Tickle wurde erfunden von einem Menschen namens John Osterhout, der seinerzeit, das ist gut 10 Jahre her, Professor war an der Universität von Berkeley in Kalifornien und sich beschäftigt hat mit einerseits Betriebssystemdesign, andererseits mit VLSI-Werkzeugen, also Programmen zum Entwurf von integrierten Schaltungen. Es zeigt sich, dass in beiden Bereichen hat man viele Programme, die so flexibel sind, dass sie eigene Kommandosprachen mitbringen oder Sprachen, mit denen man halt diese Programme konfigurieren kann, sie zuschneiden kann auf seine Bedürfnisse und auch erweitern kann um Fähigkeiten, die man braucht. Das Problem dabei ist, jedes von diesen Programmen hat normalerweise eine Sprache, die inkompatibel ist zu allem anderen, was es gibt, die ihre subtilen Fehler haben und so weiter, weil jeder denkt sich, ach, dann mache ich hier mal so einen kleinen Parser für die Konfigurationsdatei. Und dann will man plötzlich Variable haben und man will rechnen können und man will Prozeduren haben und dann gibt man es entweder auf, weil man sich denkt, das ist mir zu kompliziert, ich will damit nichts weiter zu tun haben, oder man hackt halt was zusammen, was dann nicht so richtig funktioniert. Die Idee hinter Tickle ist, eine standardisierte Konfigurations- und Kommandosprache zur Verfügung zu haben, die man halt leicht integrieren kann in seine eigenen Programme. Und die es einem abnimmt, den ganzen Kram selber zu erfinden, weil man ihn praktisch durch diese Tickle-Sprache geschenkt bekommt. Das war die Grundidee vor über 10 Jahren. Inzwischen sieht die Welt ein bisschen anders aus, aber da sage ich gleich auch noch was dazu. Auf jeden Fall ist die Philosophie hinter dem Programmieren in Tickle und Tickle. Die Programme bestehen in gewisser Weise aus 2 Schichten. Man hat grundlegende Funktionalität, die man in so Sachen wie, ich habe ein Programm, das soll automatische Wetterstationen abfragen oder so übers Internet und sowas. Dann würde man sich halt Funktionalität zur Verfügung stellen, die man schickt halt eine Anfrage hin an irgendeines von den 1000 Messgeräten und kriegt halt einen Wert zurück. Das ist relativ systemnah, man muss damit TCP/IP rummachen und so weiter. Ist unbequem, außerdem soll es schnell gehen, weil man ja so viele Messgeräte hat. Das heißt, sowas schreibt man am besten in einer Sprache wie C. Auf der anderen Seite, wenn man die Sachen hat, die man haben will, dann möchte man möglichst flexibel sein in dem, was man damit anstellt. Man möchte das Abspeichern, Auswerten, man möchte vielleicht eine grafische Oberfläche haben, um das Ganze ansprechend zu machen. Und sowas in C zu machen, ist eine Plage, die man eigentlich seinen schlimmsten Feinden nicht an den Hals wünschen möchte. Da werden andere Werkzeuge für nötig, oder das vielleicht nicht, man kann es ja in C machen, aber man macht sich das Leben leichter, wenn man nach anderen Wegen sucht. Und eben die Stärke von Tickle besteht letzten Endes in den Zusammenstöpseln von Funktionalität, die halt in geeignet modularer Form zur Verfügung steht. In der Regel sieht es dann so aus, dass das Programm, was ich eigentlich haben will, das für die eigentliche Funktionalität, präsentiert diese nach außen durch Kommandos in der Sprache Tickle, die man also einsetzen kann, zusätzlich zu dem, was in Tickle schon eingebaut ist. Und Tickle benutze ich dann für die Oberfläche entsprechend. Wie gesagt, das gewinnt dadurch, dass man Tickle einfach in seine eigenen Anwendungen integrieren kann. Das ist eine in C geschriebene Bibliothek, die man einfach dazu linkt. Und es gibt gewisse Konventionen, wie man dann halt sein eigenes Programm schreibt, damit die Sachen sich harmonisch einfügen. Das war Tickle. Zu TK kann man sagen, es ist ein X-Toolkit. TK ist ein paar Jahre jünger als Tickle. Osterhout ist also, nachdem man ein bisschen mit Tickle rumgespielt hat, auf die Idee gekommen, dass man das also auch für grafische Oberflächen benutzen könnte. Und TK ist ein X-Toolkit, wer sich mit der Struktur von X ein bisschen auskennt, ganz unten gibt es eigentlich das Kommunikationsprotokoll, das halt sagt, wenn ich möchte, dass der X-Server für mich eine Linie zeichnet, dann muss ich halt ein paar Bytes in einem ganz bestimmten Format über die Verbindung schicken und der X-Server macht dann den Rest. Natürlich möchte man von den Programmierern nicht verlangen, dass die diese Bytes selber zusammenstöpseln. Darum gibt es die sogenannte Xlib, die X-Bibliothek, die halt im Prinzip eine C-Programmierschnittstelle zur Verfügung stellt und die Bytes für einen zusammenstöpselt und die Rückgabewerte abwartet und all das. Und da obendrauf sitzt dann der Kram, der sich tatsächlich damit beschäftigt, wie Sachen aussehen. Also der Oberflächenelemente zur Verfügung stellt, wie Buttons, Menübalken, Scrollbalken und alles Mögliche. Und das, die obere Schicht, ist die Domäne dieser X-Toolkits. Da gibt es halt ganz traditionell XT und halt, die Namen sind schon gefallen, QT, GTK sind alles sogenannte X-Toolkits und TK auch. Der große Unterschied ist, während die allermeisten anderen X-Toolkits auf C oder C++ basieren, basiert TK halt auf Tickle, in dem Sinne, dass man in den meisten anderen Toolkits die Oberflächenelemente, die man gerne haben möchte, in C hinschreibt oder in C++. Oder man halt ein Programm hat, mit dem man sich das zusammenklickt und das Programm erzeugt halt entsprechend den C-Code. Während in TK schreibt man das, was man haben will, in Tickle hin. Das ist auch nur halb richtig. Inzwischen kann man das auch mit diversen anderen Sprachen machen, Perl, Python und so weiter. Aber ich rede heute nur über Tickle hier. Viele von den grundlegenden Sachen gelten auch für die anderen Sprachen. Aber das würde viel zu weit führen. Man beschreibt also mit TK in Tickle die grafischen Oberflächen, und zwar sowohl das Aussehen. Also man sagt, hier ist ein großes Fenster und rechts davon ist ein Scrollbalken und darunter ist auch einer und oben drüber ist die Menüzeile. Und auch das Verhalten. Also man sagt, wenn dieser Button geklickt wird, soll das passieren und wenn an dem Slider gezogen wird, soll das passieren. Und auch hier ist es eben wieder diese Aufteilung zwischen Oberfläche und Zusammensetzen von Bausteinen, die in Tickle geschrieben sind, auf der einen Seite und grundlegender Funktionalität, die aus in C geschrieben sein kann oder so, auf der anderen. Die Vorteile, die man hat durch diesen Ansatz, ist erstens, wenn man nur an der Oberfläche rumbastelt, hat man keine Übersetzungs- und Bindezeiten, denn Tickle wird mehr oder weniger interpretiert. Das heißt, man tippt was ein und das wird auch gleich ausgeführt, wenn man möchte. Man muss nicht wie in C erst einen Compiler laufen lassen, dann einen Linker laufen lassen, dann aus der Applikation raus und neu starten und so weiter. Wenn man was an der Oberfläche ändern will, braucht man dafür in der Regel keine C-Entwicklungsumgebung. Wenn man also nur den Scrollbalken von rechts nach links verlegen möchte, dann braucht man gar nicht mal einen C-Compiler auf seinem System zu haben. Der Code ist viel bequemer und kompakter. Jeder, der schon mal eins von den C-basierten Toolkits programmiert hat, weiß, dass man also entweder Funktionsaufrufe hat, die ungefähr 20 Parameter haben, oder aber sich der Code zum Initialisieren von einem kleinen Button über 10 Zeilen erstreckt, wie in Motif oder so. Und es ist nicht übertrieben zu sagen, dass der Code für eine normale Oberfläche in mit TK ungefähr ein Zehntel der Zeilen braucht, die man hätte, wenn man das Ganze in C machen würde. Der Vorteil ist natürlich, es dauert einfach nicht so lange, ein Zehntel der Zeilen zu schreiben, wie man bräuchte, um alle Zeilen zu schreiben. Und dadurch, dass der Code auch auf einer sehr abstrakten Ebene ist, wenn man über solche Sachen redet, ist es auch leichter zu überschauen. Man findet Fehler leichter und wie gesagt, man muss keinen Compiler laufen, dann hat es auch schneller weg. Und das allerletzte ist, dadurch, dass die eigentliche Logik der Anwendung ja im unterliegenden potenziellen C-Code vergraben ist und die Oberfläche nur oben drauf sitzt, kann man die Oberfläche und die eigentliche Anwendung viel besser voneinander trennen. Es ist leichter möglich, zum Beispiel alternativ zu einer grafischen Oberfläche eine textorientierte oder skriptgesteuerte Oberfläche für Stapelverarbeitung zu machen. Oder was ganz wichtig ist, man kann die unterliegende Applikationslogik automatisch testen über Skripten im Titel, anstatt dass man halt in der richtigen Reihenfolge auf irgendwelche Menüs und Buttons klicken muss in der grafischen Oberfläche, nur um sie zu überzeugen, dass halt nichts kaputt gegangen ist durch die letzte Änderung, die man gemacht hat. Ja, leider reicht die Zeit in diesem Vortrag nicht, alle Leute, die sich für Tickle interessieren, zu perfekten Tickle-TK-Hackern auszubilden. Das würde, obwohl es eigentlich nicht so schwierig ist, doch eine ganze Weile länger dauern. Wer das wirklich wissen will, der findet jede Menge gute Bücher in der freundlichen Nachbarschaftsbuchhandlung oder auf dem www auch verschiedenste Seiten für alle möglichen Ansprüche. Ganz am Schluss werde ich dann noch ein paar Tipps geben. Was ich eigentlich machen will in der mir verbleibenden Zeit, ist einfach zu zeigen, wenn man eine Anwendung schreiben will, welche Probleme einem da so begegnen können und wie man halt mithilfe von Tickle-TK da rangehen könnte. Da gibt es natürlich auch diverse Möglichkeiten. Ich zeige halt mal ein paar Sachen, über die ich so gestolpert bin. Und das gibt hier dem geschätzten Publikum vielleicht die Möglichkeit, das zu vergleichen mit früheren Erfahrungen, die ihr mal gemacht habt, mit anderen Sprachen und Umgebungen und halt zu prüfen, ob die grundlegenden Ansätze so sind, dass man sich damit anfreunden könnte oder nicht. Man ist relativ umstritten, viele Leute finden es nicht so prall, andere Leute sind fanatisch davon überzeugt, aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall einen Blick drauf zu werfen und halt zu schauen, wie es einem gefällt. Als Fallstudie in Anführungszeichen ziehe ich ein Programm heran, was ich selber geschrieben habe, namens TKDVI. Das ist ein Tech-Previewer, analog zu XDVI oder so. Wer Tech, LaTeX benutzt unter Linux, der kann sich ungefähr vorstellen, was für eine Sorte Programm das ist. Warum ist das ein gutes Beispiel? Einerseits hält es diese philosophische Strukturierung ein in Aufteilung aus C-Code unten und Tickle-Code oben drüber. Es ist leicht zu erweitern, finde ich. Ich weiß natürlich, wie es geht, deswegen ist es nicht unbedingt repräsentativ. Was ich ganz wichtig finde, es zeigt halt die Vorteile, die man eben bekommt, wenn man so ein Programm auf der Basis von Tickle und TK aufbaut, gegenüber herkömmlichen Lösungen wie XDVI. XDVI ist ein ziemlich großes C-Programm. Ich weiß nicht, ob jemand sich mal den Code... Hat jemand sich mal Quellcode angeschaut für XDVI unter den Anwesenden? Nein. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil XDVI tut im Wesentlichen das, was man von ihm erwartet. Das heißt, da ist im Prinzip kein großer Leidensdruck da, ein neues Programm zu schreiben, was alles viel besser macht. Aber meine Meinung ist einfach, XDVI ist nett, aber es ist nicht nett genug. Und darum habe ich mal selber angefangen, damit ein bisschen rumzuspielen. Ja, also ich weiß nicht, wie viel ich dazu kommen werde, tatsächlich Sachen über TKDVI zu sagen. Das ist das Programm, was hier gerade läuft. Für diejenigen, die den Fenstertitel vielleicht nicht lesen können von hinten. Zum Schluss werde ich ein bisschen was hoffentlich darüber erzählen können, noch für ein paar Minuten. Ansonsten bin ich noch eine Weile da. Ich bin gerne bereit, das auch noch jemandem zu zeigen oder mir Fragen zu beantworten. Gut. Grundlagen einer Applikation. Was man sagen muss, Tickle-TK macht es einfach, grafische Oberflächen zu entwerfen und mit ihnen herumzuspielen. Das hört sich lächerlich an, ist aber sehr wichtig. Denn es zeigt sich, dass man grafische Oberflächen selten auf Anhieb richtig hinbekommt. Sondern in der Regel baut man sich was zusammen und gibt es irgendwelchen Benutzern und die sagen, ach wie fürchterlich, das muss alles völlig anders sein. Und es ist natürlich ein Problem, wenn ich gerade vorher 2 Wochen an der Oberfläche gearbeitet habe, dann zu sagen, na gut, wenn es sein muss, fange ich halt von vorne an. Es ist besser, wenn man sowas benutzt wie Tickle-TK und nur 2 Tage gearbeitet hat an der Oberfläche. Dann ist es eher leicht, sich zu sagen, na gut, machen wir es anders. Der Ansatz für die nächste halbe Stunde oder so wird es sein, dass ich über die Oberfläche rede, ohne tatsächlich allzu viel über die Details der Funktion des Programms zu sagen. Das würde eh keinen interessieren, die Innereien eines DVI-Previewers. Ich möchte halt zeigen, wie man eine Oberfläche konstruiert in Tickle und was man damit alles machen kann. das ist im Prinzip auch kein falscher Ansatz, weil dann kann man die lästigen Details der Innereien eines Programms irgendwelchen Leuten geben, die damit glücklich sind, in C zu hacken. Und Tickle ist so einfach, das kann man auch Leuten geben, die nicht wirklich bis über beide Ohren Pointer ausstrahlen oder sowas, sondern Leuten, die sich halt mit Psychologie und Benutzerinteraktion und solchen Sachen besser auskennen. Tickle kann man denen noch beibringen, C nicht unbedingt. Und solange das alles sauber getrennt ist, ist das auch kein Problem. So, was man gerne haben möchte für so ein Programm ist, man möchte natürlich ein möglichst großes Fenster haben, wo halt das DVI-Material gezeigt wird. Man möchte Rollbalken haben, damit man, falls das Fenster nicht groß genug ist, auch die Seiten sehen kann, die man sonst nicht zu sehen kriegt. Was ganz nett wäre, wäre, ich habe zu Anfang immer abgekupfert, als ich das Programm geschrieben habe, bei dem Programm GV. Wer kennt das Programm GV? Von das, ja, einige. Das ist ein PostScript-Previewer, also das, was XDVI oder TKDVI machen für DVI-Dateien, macht GV für PostScript mit gewissen Schützenhilfe von PostScript. Und das hat auf der einen Seite so eine Leiste mit Seitennummern, sodass man geschickt an eine Seite springen kann. Das ist nett zu haben. Dann möchte man vielleicht eine Menüleiste, man möchte Knöpfe zum Vor- und Zurückblättern. Fundamental aussehen kann es ungefähr so wie da unten in der Ecke. Das ist einfach mal so ein bisschen hingeschmiert, wie man sich das vorstellen kann. Hier ist also das große Fenster für die DVI-Seite, Rollbalken, Seitenleiste, Blätterknöpfe, Menüleiste, alles da. Und jetzt müssen wir uns anschauen, wie wir das tatsächlich hinkriegen. Wir wollen zurück. Ja. Letzte Anmerkung, das kann man von hinten wahrscheinlich nicht mehr lesen. Ich hatte gesagt früher, man hat sich gedacht, man hat eine Applikation und baut da einen Tickle-Interpreter ein. Das geht, das wird auch gemacht. Das ist bloß heutzutage nicht mehr unbedingt der Stil, sondern was die Leute machen, ist, sie nehmen ein Programm her, was im Prinzip eine Shell ist für Tickle oder für Tickle und TK. Das heißt, es ist ein Programm, was Tickle enthält oder was Tickle und TK enthält, die Bibliotheken, aber als Hauptprogramm nicht viel mehr drin hat als halt ein bisschen Code, der eine Datei einliest und als Tickle-Programm ausführt oder halt Kommandos von der Kommandozeile einliest und die ausführt. Dieses Programm für Tickle-TK heißt Wish, kurz für Windows Shell. Und was man heutzutage eigentlich macht, ist, man schreibt ein Erweiterungsmodul, was dynamisch als Bibliothek eingeladen werden kann in diese Windows Shell, die Wish, und kann dann so mehrere von diesen Modulen zum Beispiel bequem kombinieren und so seine maßgeschneiderte Applikation zusammensetzen. Fangen wir also an mit der Menüleiste. Ich werde auch nicht so viel im Detail sagen über Syntax und Ähnliches von Tickle, das müsst ihr, glaube ich, einfach so auf euch einprasseln lassen. Hier sieht man, dass es gibt ein Tickle-Kommando namens Menu und damit kann ich ein neues Menü erzeugen, das heißt dann .m in meinem Programm. Die Namen von solchen Oberflächenelementen, neudeutsch Widgets, beginnen alle mit einem Punkt und sind analog zu verstehen zu Dateinamen. Die sind bekanntlich, fangen im allgemeinen Fall an mit einem Schrägstrich und die einzelnen Komponenten werden durch Schrägstriche getrennt. Die Widgets, die ja auch in so einer Art Hierarchie sind, man hat ein großes Fenster und hat halt vielleicht links noch ein kleines und rechts ein kleines und dann weitere drin, die sind auch in der Hierarchie und die werden in der Regel, in TK werden die getrennt durch Punkte. Das heißt, Punkt ist analog zum einfachen Schrägstrich sozusagen das Root-Fenster, das oberste in der ganzen Applikation. Alle anderen liegen drunter und haben halt noch textuelle Namen dazu. Ich habe dieses Menü namens .m. Punkt ist das Root-Fenster und ich kann dieses Menü zum Menübalken für dieses Hauptfenster der Applikation erklären, indem ich einfach sage Punkt configure-menu.m. Da sieht man auch, das ist so das allgemeine Strickmuster für TK, ist, man hat immer ein Widget, dann irgendwas, was mit dem Widget passieren soll, und eine genauere Erklärung, was passieren soll. Wer objektorientiertes Programmieren gewöhnt ist, der weiß, das ist ein Objekt, das ist eine Methode oder eine Nachricht und das sind halt zusätzliche Parameter, die in der Regel noch nach sich ziehen. Ja. wenn man das hat, hat man erstmal nur den Menübalken und sonst nichts. Der ist noch nicht allzu viel wert, man muss was reintun. Und normalerweise hat man ja in dem Menübalken dann Datei, Edit, irgendwas mehr, Sachen, die man anklicken kann. Und die werden hier eingebaut mit diesem Kommando Add Cascade, wobei Cascade steht für ein Untermenü, was an dem Menübalken dranhängt und was halt bei Bedarf aufgeklappt wird. Wir erzeugen einfach eins, was Datei heißt und was wiederum verbunden ist mit einem anderen Menü namens .m.file, wie gesagt, hierarchische Anordnung. Und hier noch ein zweites namens Hilfe mit dem Namen .m.help. Wird auch erzeugt. Ich kann mal weitergehen. Genau. Ich zeige mal einfach kurz, wie das aussehen kann. Hier hat man also den Menübalken, soweit wie wir ihn bisher haben. TK enthält ein bisschen spezielle Magie, die dafür sorgt, dass halt ein Menü Eintrag, der .help heißt, ganz nach rechts gerückt wird unter Unix. Das ist das, wo er in Motiv sein sollte. TK orientiert sich ein bisschen an Motiv. In Wirklichkeit ist es plattformunabhängig. TK läuft ja auch auf Windows und auf dem Macintosh. Und er tut auf jeder Plattform das Richtige. Unter Windows ist der Hilfeeintrag der letzte im Menü in der normalen Stelle. Unter Macintosh gibt es da irgendwo eine besondere Ecke, wo die reingehören. Und dafür sorgt das TK, ohne dass man sich selber darum kümmern muss, man muss nur das Menü halt irgendwas .help nennen. Hier zeige ich jetzt noch, wie man tatsächlich Sachen reinbekommt in das Menü. Analog zu Add Cascade gibt es Add Command. Hier wird dann der Titel des Menüs angegeben und was tatsächlich passieren soll. Mit Add Separator kann man so einen Querstrich ziehen. Und dann kommt noch ein anderes Kommando. Ich zeige gerade mal, wie das aussieht hier. Dann hat man hier diese beiden Einträge mit Öffne Datei, wie angekündigt, und Ende. Hier oben, das ist eine Methode, mit der man das abreißen kann und in ein eigenes Fenster tun kann. Da kümmert sich TK selber drum. Da muss man sich nicht mit belasten. Man kann es unterdrücken, wenn man es nicht haben will, aber in der Regel ist es empfohlen, es zu haben, und darum wird es auch automatisch gemacht. Das gezeigt habe ich schon. So, kommen wir zum Gesamtbild. Nachdem wir die Menüleiste haben, müssen wir jetzt uns überlegen, wie wir den Rest der... Bitte. Gerne. Das ist ein Henne-Ei-Problem. Und TK löst es halt so, dass man das nicht direkt machen muss. Es ist sowieso so, dass diese Sachen werden im Prinzip erstmal nur aufgestapelt und bis da tatsächlich x-mäßig was passiert, dauert es noch eine Weile. Das heißt, das ist kein Problem. Die Frage war, ob man die Menüs nicht erklären muss, die Menüs nicht vereinbaren muss, bevor man sie tatsächlich benutzt. Hier stehen die Menü-Kommandos hinter dem tatsächlichen, wo sie anderswo untergebracht werden, das kam jedem Hörer etwas merkwürdig vor. Sehr berechtigte Frage. Genau. Für den Rest der Applikation hier, ich sage noch nicht allzu viel darüber, wie diese DVI-Fenster funktionieren, sondern ich installiere nur einen Platzhalter. Frame ist einfach ein großer leerer Rahmen, der ein paar Attribute haben kann. Hier wird also dafür gesorgt, mit Relief sanken, dass er so ein bisschen zurückgesetzt aussieht. Und dieser Rücksetzungsrahmen soll 2 Pixel sein und der Rahmen selber 350 auf 500. Die Zahlen sind aus der hohlen Hand geholt. Man könnte das genauso gut auch weglassen oder in anderen Einheiten angeben. Das nächste hier ist der Rahmen links für die Seitennummern und dann definieren wir uns noch 2 Scrollbalken, wo wir auch sagen, der eine ist halt horizontal und der andere ist vertikal. Man sieht also, man muss gar nicht so viel darüber wissen, wie das im Detail funktioniert. Wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann liegt es relativ auf der Hand, was da passiert. Ja. Wenn wir jetzt, das war nur die Erzeugung, jetzt müssen wir den Kram noch anordnen. Und TK hat dafür eine sehr leistungsfähige Methode. Das ist der sogenannte Grid Geometrie Manager. Und die Idee dahinter ist, man hat so ähnlich wie in der Tabellenkalkulation ein großes Blatt, was halt aus Zeilen, aus Spalten besteht. Und man kann an gewisse Positionen auf diesem Blatt eben Widgets positionieren und die Größe des Gesamtbilds ergibt sich mehr oder weniger aus den Größen der einzelnen Widgets und es ist, geht relativ ohne viel Nachdenken zu machen. Was hier passiert ist, wir positionieren zuerst diese Fläche ganz links. Die ist in der Zeile 0, Spalte 0. Ist relativ einleuchtend, wenn wir uns an die Skizze erinnern. Und die soll unabhängig von ihrer eigenen ursprünglichen Größe, wir haben hier ja nur eine Breite vorgegeben, den ganzen Platz ausfüllen, der ihr zur Verfügung steht. Das wird hier durch dieses Sticky angedeutet, wobei NS die Abkürzung ist für North und für South. Das heißt, sie soll am oberen Rand ihrer Zelle kleben und auch am unteren. Und später werde ich zeigen, was passiert, wenn man so ein Fenster größer oder kleiner macht. Das wird automatisch immer nachgeführt. Dann haben wir ja rechts davon zwei Zeilen benutzt, nämlich einerseits für das DVI-Fenster und andererseits für den horizontalen Rollbalken, komme ich gleich noch drauf. Aber die Seitennummernleiste soll über die ganze Höhe gehen, darum hier Rowspan 2, damit eben praktisch zwei Zeilen benutzt werden statt nur einer. Die Platzierung dieses DVI-Rahmens ist dagegen viel einfacher. Man sagt einfach, der kommt in Zeile 0, Spalte 1, damit hat sich's. Und die beiden Scrollbalken kommen halt entsprechend rechts davon und drunter. Und wir machen die auch an den jeweiligen Enden fest, damit man eben die für diese Scrollbalken keine expliziten Größen angeben muss, sondern das geschieht alles mehr oder weniger von selbst. Hier können wir wieder sehen, wie weit wir bisher gekommen sind. Den Menübalken haben wir noch von der letzten Folie. Der zählt auch nicht mit bei dem Layout, weil der praktisch ein Attribut ist des Hauptfensters. Und jetzt haben wir hier links den Rahmen für die Seitennummern, der über die ganze Höhe geht. Hier ist der Rahmen für die DVI-Datei, der ein bisschen zurückgesetzt ist. Ich hoffe, das sieht man noch auch aus dem hinteren Teil des Saals ein bisschen. Und links davon, rechts davon und unterhalb die Scrollbalken. Die machen zwar auch noch nichts Sinnvolles, man kann da schon zwar dran rumklicken, aber es passiert eigentlich nichts. Das kriegen wir aber gleich. So, noch ein paar Worte zu dem Geometriemanagement. Das, was ich eben gezeigt habe mit dem Grid Geometrie Manager. Der große Vorteil des Ganzen ist, man braucht eigentlich keine expliziten Koordinaten. Man muss also nicht sagen, an Punkt 0,0 fängt diese Seitenbox an und dann an Punkt Breite dieser Seitenbox plus 1, was auch immer das sein mag, plus 0, kommt dann diese DVI-Box, sondern man lässt die Sachen einfach in diese Tabelle fallen und kümmert sich um nichts weiter mehr. Das ist was, wo viele andere Toolkits erhebliche Probleme mit haben, diese Größenverwaltung. Interessant wird es an der Stelle, wo die Größe sich ändert von sowas. Denn selbst die Toolkits, wo man den Kram schön zusammenklicken kann, haben dann meistens Schwierigkeiten, weil da zusätzlicher Platz plötzlich zur Verfügung steht oder Platz wegkommt, von dem man glaubte, den man hatte und man weiß nicht so genau, was man anfangen soll damit. TK löst es so in dem Grid Manager, dass man einzelnen Zeilen und Spalten ein Gewicht zuordnen kann, das angibt, wie viel von etwa zusätzlich verfügbarem Platz auf die betreffende Zeile oder Spalte entfällt. Das heißt, wenn ich möchte, dass das DVI-Fenster allen zusätzlichen Platz absorbiert, der zur Verfügung gestellt wird. Die Scrollbalken müssen ja nicht breiter oder schmäler werden, die sind gut so, wie sie sind. Aber der Platz sollte eigentlich hauptsächlich dem DVI-Fenster zugutekommen, kann ich sagen. Zeile 0 und die Spalte 1, das sind halt zufällig genau die, in deren Schnittpunkt dieses DVI-Fenster steht, bekommen eben mit dem Gewicht 1 sämtlichen zusätzlichen Freiplatz zugesprochen. Man könnte theoretisch sagen, das DVI-Fenster bekommt die Hälfte und der Scrollbalken bekommt die Hälfte. Bis dann habe ich irgendwann so einen fetten Scrollbalken und das ist natürlich nicht das, was ich will. Ja. Damit das tatsächlich hundertprozentig klappt, müssen wir auch hier dafür sorgen, dass dieses DVI-Fenster an allen vier Kanten festgeklebt wird an der Zelle, die der Geometriemanager für es zur Verfügung steht. Neben Grid gibt es noch andere Geometriemanager, ohne allzu sehr ins Detail gehen zu wollen, gibt es einen namens Pack, der halt nicht diese Tabellenanordnung hat, sondern der einfach sagt, der einfach die Möglichkeit gibt, man hat einen gewissen Platz, den man ausfüllen möchte mit Widgets, und man kann sagen, das nächste Widget, was zu positionieren ist, wird entweder oben an die Seite geklebt, unten an die Seite geklebt, links oder rechts. Und der Platz, der anschließend zur Verfügung steht, ist halt entsprechend kleiner. Das ist nett für so irgendwelche, wie es die gibt in, was weiß ich, in Microsoft Windows Programmen oder halt auch bei KDE oder Gnome oder sowas, diese Rätselbalken, die Programme haben, direkt unter der Menüleiste, wo halt 20 bunte Bildchen sind, wo man nicht weiß, was sie bedeuten. Da würde man natürlich nicht hingehen und daraus 20 Spalten im Grid Manager machen und dann für das Fenster drunter Column Span 20 oder so, sondern man tut da einfach einen Rahmen rein und macht den von links her voll, zum Beispiel. Das geht ganz gut mit diesem Packer. Und man sieht es hier an dem Beispiel, machen wir es so, in dieser linken Leiste mit den Seitennummern machen wir oben an den Rand zwei Buttons zum Vor- und Zurückblättern. Die werden hier einfach von oben herangepackt und zählen aber nicht mit für das Gesamtlayout. So, hier ist der Punkt, wo die Leute aus ganz hinten ihre Operngläser auspacken. Das ist das Programm, so wie wir es bisher haben. Mit Menüleiste, Hauptfenster, Inhalt, linken Rahmen und so. Es geht nicht ganz drauf, aber es sind so, naja, gut 20 Zeilen. Dabei ist aber schon sehr viel getan. Wenn wir uns das Programm anschauen, sieht man, dass hier die Menüleiste kennen wir schon. Hier sind diese Buttons, die ich versprochen habe, zum Blättern. Die tun noch nichts Sinnvolles, die geben mir nur eine Fehlermeldung, damit kann ich aber für den Moment leben. Und das Interessante ist, wenn ich hier die Größe verändere, sieht man, es klappt tatsächlich. Der Freiplatz, wie er halt entsteht oder weggeht, beeinflusst nur das DVI-Fenster, aber lässt die anderen Elemente in ihrer Größe konstant. So, nach diesem Ausflug in das Anordnen von Oberflächen will ich noch ein paar Sachen über die Sprachartikel selber sagen. Wie gesagt, die Zeit reicht nicht für eine umfassende Erklärung der Syntax, aber zumindest so einen kleinen Überblick über die Möglichkeiten sollte drin sein. Wer sich zurückerinnert an vor ein paar Folien, hatten wir den Menüeintrag öffne Datei, der war mit einem Kommando verbunden namens OpenFile, dessen Implementierung ich unterschlagen habe, an dem Punkt, wo ich jetzt noch ein paar Sachen zu sagen möchte. Was diese Prozedur tun soll, ist im einfachsten Fall den Benutzer nach einem Dateinamen fragen und die betreffende Datei dann anzeigen, in dem dafür vorgesehenen Platz. Hier ist eine Skizze dafür, wie sowas aussehen könnte. Man hat also hier einen stilisierten Kopf. Es geht immer los mit dem Kommando PROC. Das ist halt Artikel dafür, dass eine Prozedur anfängt. Dann hat die hier einen Namen, OpenFile. Ups. Diese leere Klammer hier sind die Argumente. Die Prozedur hat also keine Argumente für den Fall. Und alles, was jetzt zwischen dieser Klammer steht und zwischen dieser, ist die Implementierung. Wir hatten gesagt, wir wollten den Benutzer nach einem Dateinamen fragen. Da greifen wir auch auf die Card zurück. Da gibt es hier diese Prozedur. Ups, ist ja scheußlich. Geh weg. TK-get-open-file. Die macht eigentlich nichts anderes, als so eine Dialogbox aufzuklappen mit Dateien und so. Kennt jeder, hat jeder schon mal gesehen, wie das aussehen kann. Interessant ist das, was da drumherum passiert. Und zwar sieht man hier diese eckigen Klammern, die da rumstehen. Und das bedeutet nichts anderes, dass für die Zwecke dieses Kommandos alles, was zwischen den eckigen Klammern steht, dadurch ersetzt wird, was halt dieses tk-get-open-file-Kommando zurückgibt. Das ist also wer ein bisschen sonst mit der Shell programmiert hat oder so, der kennt die grundlegende Idee. Es wird halt Text ersetzt durch anderen Text. In der Shell ist es relativ unappetitlich. In Tickle ist es relativ gut definiert, was da passiert. Man hat also nicht die Quoting Hell, wie manche Leute sagen, über die Shell. Wenn man halt nicht genau weiß, was da nun vor was expandiert wird und so weiter, dann kann man sich schon in den Fuß schießen. Das ist in Tickle-TK zum Glück etwas übersichtlicher. Aber was unterm Strich passiert, ist, dass wir hier dann notionell stehen haben, statt Setfile irgendwas in eckigen Klammern, steht dann halt für die Zwecke der Ausführung des Programms irgendwann da Setfile blafasel.dvi. Und man braucht nicht viel Fantasie, um tatsächlich nachzuvollziehen können, dass das eine Variablenzuweisung ist. Das heißt, wir haben eine Variable namens File und die kriegt halt den Wert eines Dateinamens zugewiesen, der halt um mehrere Ecken aus dieser Prozedur tkgetOpenFile kommt. Eine andere Sache, die man wissen muss über tk-getOpenFile, ist, es gibt die Möglichkeit auch zu sagen, ich will eigentlich gar keine Datei öffnen. Das heißt, es gibt einen OK-Knopf und es gibt einen Cancel-Knopf oder Abbruch-Knopf oder sowas. Und die Konvention ist, wenn man auf diesen Abbruch-Knopf haut, dann ist das Ergebnis die leere Zeichenkette. Das heißt, in der nächsten Zeile schauen wir uns an, ob das, was in der Variablen File steht, das ist ähnlich wie in der Shell, man muss ein Dollarzeichen davor schreiben, wenn man tatsächlich den Inhalt einer Variablen namens File haben möchte und nicht die Zeichenkette File. Wenn dieser Inhalt ungleich der leeren Zeichenkette, hier symbolisiert durch zwei Klammern, die unmittelbar aufeinander folgen, ist, dann soll er die Datei tatsächlich aufmachen. Da es wird also eine andere Prozedur verwendet, deren Implementierung ich hier auch unterschlage, damit das Publikum nicht einschläft. Aber das ist so die grundlegende Idee. Ja, das hatte ich gesagt, ein Kommando in eckigen Klammern wird durch das Ergebnis von Kommando ersetzt. In Wirklichkeit ist es ein bisschen effizienter implementiert. Es ist also nicht wie bei der Shell, dass da nur mit Strings formuliert wird, sondern es geht etwas flotter. Aber das ist für das Prinzip unerheblich. Variablenzuweisung mit Set hatte ich auch schon erwähnt. Auf den Wert der Variablen bla wird mit Dollar bla zugegriffen, hatte ich auch schon erwähnt. Und die Fallunterscheidung hatte ich auch schon erwähnt. Diese Folie ist eigentlich überflüssig. Es gibt diverse andere Kontrollstrukturen außer if. Es gibt eine namens switch, die ungefähr das tut, was C-Programmierer von switch erwarten. Es ist also praktisch eine mehrarmige Fallunterscheidung. Man kann sagen, schau dir die Variable oder den Text sowieso an. Und wenn sowieso so ähnlich aussieht wie dies, dann mach das. Wenn es so ähnlich aussieht wie das, dann mach was anderes. Und wenn keins davon zutrifft, dann mach irgendwas Drittes. Dann gibt es natürlich Schleifen mit While und mit For, wer C programmiert oder eigentlich fast jede wesentliche Programmiersprache benutzt hat, der weiß, was die ungefähr tun. Es gibt noch eine andere Schleifenstruktur namens For Each, die besonders dafür gedacht ist, über die Einträge von einer Liste zu iterieren. TK macht ziemlich viel, Tickle macht sehr viel mit Listen. Man kann also einfach mehrere Sachen hintereinander schreiben und es gibt halt besondere Sprachfeatures, die es einem ermöglichen, dann eben einzelne Einträge von so einer Liste rauszuholen oder eben wie Beispiel for each über alle Einträge in so einer Liste zu iterieren und so weiter. So, nach diesem Kurzausflug in die Syntax ein bisschen mehr über grafische Oberflächen. Wir haben uns ja eben unterhalten darüber, wie man sie definiert im weitesten Sinne und anordnet. Und jetzt müssen wir uns noch anschauen, wie man die tatsächlich aktiv macht, so dass tatsächlich Dinge passieren, wenn man irgendwo mit der Maus hinklickt oder so weiter. Und eine ganz nützliche Sache in diesem Zusammenhang ist der Canvas. Das ist ein TK-Widget, was man ohne Übertreibung als genial bezeichnen kann. So genial, dass sogar die GTK-Leute es die Idee inzwischen wohl gemopst haben, nach dem, was ich gehört habe. Imitation ist natürlich die höchste Form der Anerkennung, auch wenn die das nicht so laut sagen möchten. Was macht der Canvas? Der Canvas dient eigentlich zum Anzeigen von strukturierten Grafikelementen. Sachen wie Linien, die Ecken haben können, Vielecke, Kreise, Ellipsen, Splines, also Linien mit gebogenen Wellen, ganze Texte, die man gerne zeigen möchte in verschiedenen Schriftarten und so weiter. Was man auch machen kann, ist irgendwelche Bitgrafiken reinzuholen. Texteingabefelder kann man haben auf einem Canvas. Man kann im Allgemeinen beliebige TK-Widgets platzieren auf einem Canvas. Und das ist eine extrem leistungsfähige Sache. Es ist zum Beispiel ohne weiteres möglich, auf der Basis des Canvas im Titel zusätzliche Geometrie-Manager zu definieren für Sachen, die man anderweitig nicht braucht. Es gibt zum Beispiel, wer KDE kennt oder wer Windows kennt oder so, in diesen Dateimanagern typischerweise so eine Baumdarstellung, wo man halt Verzeichnishierarchien zum Ein- und Ausklappen hat. Und es ist kein allzu großes Problem, sowas zu schreiben auf der Basis eines TK-Canvas. Da gibt es verschiedene Implementierungen für. Es ist natürlich in gewisser Weise peinlich, dass das nötig ist, weil TK von Haus aus da noch kein Widget für hat, aber im Prinzip geht es. So, hier ist ein Beispiel für den Canvas. Man sieht also, hier wird ein Canvas-Widget angezeigt. Wir verwenden das als Ersatz für dieses Frame-Widget, was ich vorher eingesetzt habe für .dvi. Auch das wird wieder zurückgesetzt mit der gleichen Größe. Und hier malen wir was rein in den Canvas. Und zwar geht es zuerst los mit einem Rechteck, das ohne Einschränkung der Allgemeinheit geht vom Punkt 00 zum Punkt 1414. Es ist so ein bisschen DIN A4-Format, wenn man so möchte. Und man zeichnet dann eine Linie, die halt über die eine Diagonale geht und eine über die andere Diagonale. So habe ich angefangen, diesen DVI-Previewer zu schreiben, als das eigentliche DVI-Preview noch nicht funktioniert hat, aber ich die Eventbehandlung und die Oberfläche, die erste Version der Oberfläche richtig hinbekommen wollte. Das heißt, ich hatte einfach ein Canvas mit so einem Mickey-Maus-Inhalt und konnte damit halt die Oberfläche testen. Das nächste war dann, den Mickey-Maus-Inhalt in C zu implementieren und halt das Zeichen richtig hinzukriegen. Und dann war es allmählich an der Zeit, sich wirklich Textdateien anzugucken. Ja. Man muss beim Canvas unterscheiden zwischen der tatsächlichen Größe des Canvas auf dem Bildschirm und dem Bereich auf dem Canvas, den man interessant findet. So ein Canvas ist im Prinzip für alle Zwecke unendlich groß, aber man muss halt irgendwie die Scrollbalken auf die richtige Größe bringen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, für den Canvas anzugeben, welcher Bereich einen wirklich interessiert. Und an dem werden die Scrollbalken dann ausgerichtet für die Größe. Man weiß ja, die Proportion von Scrollbalken zu nicht benutzten Teil, also von Scrollbalkenschieber zu nicht benutzten Teil des Scrollbalkens, ist die gleiche wie die des sichtbaren Bereichs des Canvas zum Canvas insgesamt. Und dafür ist das nötig. Was man auch machen muss, ist, man muss den Scrollbalken verbinden mit dem Canvas, damit er tatsächlich den Canvas-Inhalt bewegt. Und dafür haben diese Scrollbar-Widgets, mit denen man die Scrollbalken definiert, die Möglichkeit, ein Kommando anzugeben, was ausgeführt wird, wenn der Scrollbalken verschoben wird. Wer also Qt kennt oder so, der wird so etwas Ähnliches von dort kennen. Das ist halt so ein Mechanismus, wo die einen Widgets gewisse Signale aussenden und die anderen sie auffangen und was damit tun. Das ist also eine ganz ähnliche Idee im Grunde. Ja. Interessant wird es in dem Moment, wo man feststellt, dass Grafikelemente, beliebige Grafikelemente, ob das nun Linien sind oder Vielecke oder Textstrings oder so, auf Ereignisse reagieren können. Man kann also beliebige Ereignisse, typischerweise Mausklicks oder Tastendrücke oder so, verbinden mit einzelnen Grafikelementen, in dem Sinne, dass man sagt, wenn der Benutzer die Maus anklickt in diesem kleinen Kringel, dann soll dieser kleine Kringel verschiebbar werden, zum Beispiel. So, man kann also in 20 Zeilen TK zum Beispiel ein Programm implementieren, was ein XY-Koordinatensystem anzeigt, in dem man beliebige Punkte fallen lassen und verschieben kann. Und die Ausgabe von sowas dann zum Beispiel benutzen, um damit die Tätigkeit eines Algorithmus, der beispielsweise Splines interpoliert oder so, zu demonstrieren. Das ist was, was in TQTK extrem einfach ist. Hier ist ein Beispiel für ein Feature, was in dem DVI-Previewer drin ist. Es gibt die Möglichkeit, was man hier nicht richtig sehen kann, beziehungsweise eigentlich schon. Ich muss dazu den Werkzeugbalken einschalten. Ja, der kommt jetzt auch. Das ist von hinten wahrscheinlich nicht gut zu sehen. Der interessante Teil ist ganz oben links die Ecke, die jetzt anzeigt, welche Seite gerade zu sehen ist. Es gibt aber die Möglichkeit, als putziges Feature Es gibt die Möglichkeit, als putziges Feature so eine Art Maßband zu haben. Das heißt, von dem Punkt, wo ich zuerst die Maustaste drücke, zum aktuellen Punkt, der durch diesen Kreis symbolisiert wird, wird die Entfernung gemessen und dem Benutzer angezeigt in einer geeigneten Maßeinheit, die man auswählen kann, hier Zentimeter. Ups, jetzt habe ich versehentlich losgelassen, jetzt ist alles verschoben. Im einfachsten Fall den Benutzer nach einem Dateinamen fragen und die betreffende Datei dann anzeigen, in dem dafür vorgesehenen Platz. Hier ist eine Skizze dafür, wie sowas aussehen könnte. Man hat also hier einen stilisierten Kopf. Es geht immer los mit dem Kommando PROC. Das ist halt Artikel dafür, dass eine Prozedur anfängt. Dann habe ich hier einen Namen, OpenFile. Ups. Diese leere Klammer hier sind die Argumente. Die Prozedur hat also keine Argumente für den Fall. Und alles, was jetzt zwischen dieser Klammer steht und zwischen dieser, ist die Implementierung. Wir hatten gesagt, wir wollten den Benutzer nach einem Dateinamen fragen. Da greifen wir auch auf TK zurück. Da gibt es hier diese Prozedur. Ups, nicht so vorsichtig. Geh weg. TK-get-open-file. Die macht eigentlich nichts anderes, als so eine Dialogbox aufzuklappen mit Dateien und so. Kennt jeder, hat jeder schon mal gesehen, wie das aussehen kann. Interessant ist das, was da drumherum passiert. Und zwar sieht man hier diese eckigen Klammern, die da rumstehen. Und das bedeutet nichts anderes, dass für die Zwecke dieses Kommandos alles, was zwischen den eckigen Klammern steht, dadurch ersetzt wird, was halt dieses TK-get-open-file-Kommando zurückgibt. Das ist also, wer ein bisschen sonst mit der Shell programmiert hat oder so, der kennt die grundlegende Idee. Es wird halt Text ersetzt durch anderen Text. In der Shell ist es relativ unappetitlich. In Tickle ist es relativ gut definiert, was da passiert. Man hat also nicht die Quoting Hell, wie manche Leute sagen, über die Shell, wenn man halt nicht genau weiß, was da nun vor was expandiert wird und so weiter, dann kann man sich schon in den Fuß schießen. Das ist im Tickle-TK zum Glück etwas übersichtlicher. Aber was unterm Strich passiert, ist, dass wir hier dann notionell stehen haben, statt Setfile irgendwas in eckigen Klammern, steht dann halt für die Zwecke der Ausführung des Programms irgendwann da Setfile blafasel.dvi. Und man braucht nicht viel Fantasie, um tatsächlich nachzuvollziehen können, dass das eine Variablenzuweisung ist. Das heißt, wir haben eine Variable namens File. Die kriegt halt den Wert eines Dateinamens zugewiesen, der halt um mehrere Ecken aus dieser Prozedur tk-get-open-file kommt. Eine andere Sache, die man wissen muss über tk-get-open-file, ist, es gibt die Möglichkeit auch zu sagen, ich will eigentlich gar keine Datei öffnen. Das heißt, es gibt einen OK-Knopf und es gibt einen Cancel-Knopf oder Abbruch-Knopf oder sowas. Und die Konvention ist, wenn man auf diesen Abbruch-Knopf taucht, dann ist das Ergebnis die leere Zeichenkette. Das heißt, in der nächsten Zeile schauen wir uns an, ob das, was in der Variablen File steht, das ist ähnlich wie in der Shell, man muss ein Dollarzeichen davor schreiben, wenn man tatsächlich den Inhalt einer Variablen namens File haben möchte und nicht die Zeichenkette File. Wenn dieser Inhalt ungleich der leeren Zeichenkette hier symbolisiert durch zwei Klammern, die unmittelbar aufeinander folgen ist, dann soll er die Datei tatsächlich aufmachen. Da es wird also eine andere Prozedur verwendet, deren Implementierung ich hier auch unterschlage, damit das Publikum nicht einschläft. Aber das ist so die grundlegende Idee. Ja, das hatte ich gesagt. Ein Kommando in eckigen Klammern wird durch das Ergebnis von Kommando ersetzt. In Wirklichkeit ist es ein bisschen effizienter implementiert. Es ist also nicht wie bei der Shell, dass da nur mit Strings formuliert wird, sondern es geht etwas flotter. Aber das ist für das Prinzip unerheblich. Variablenzuweisung mit Z hatte ich auch schon erwähnt. Auf den Wert der Variablen bla wird mit Dollar bla zugegriffen, hatte ich auch schon erwähnt. Und die Fallunterscheidung hatte ich auch schon erwähnt. Die Befüllung ist eigentlich überflüssig. Es gibt diverse andere Kontrollstrukturen außer if. Es gibt eine namens Switch, die ungefähr das tut, was C-Programmierer von Switch erwarten. Es ist also praktisch eine mehrarmige Fallunterscheidung. Man kann sagen, schau dir die Variable oder den Text sowieso an. Und wenn sowieso so ähnlich aussieht wie dies, dann mach das. Wenn es so ähnlich aussieht wie das, dann mach was anderes. Und wenn keins davon zutrifft, dann mach irgendwas Drittes. Dann gibt es natürlich Schleifen mit While und mit For, wer C programmiert oder eigentlich fast jede wesentliche Programmiersprache benutzt hat, der weiß, was die ungefähr tun. Es gibt noch eine andere Schleifenstruktur namens For Each, die besonders dafür gedacht ist, über die Einträge von einer Liste zu iterieren. TK macht ziemlich viel, Tickle macht sehr viel Listen. Man kann also einfach mehrere Sachen hintereinander schreiben und es gibt halt besondere Sprachfeatures, die es einem ermöglichen, dann eben einzelne Einträge von so einer Liste rauszuholen oder eben wie Beispiel for each über alle Einträge in so einer Liste zu iterieren und so weiter. So, nach diesem Kurzausflug in die Syntax ein bisschen mehr über grafische Oberflächen. Wir haben uns ja eben unterhalten darüber, wie man sie definiert im weitesten Sinn und anordnet. Und jetzt müssen wir uns noch anschauen, wie man die tatsächlich aktiv macht, sodass tatsächlich Dinge passieren, wenn man irgendwo mit der Maus hinklickt oder so weiter. Und eine ganz nützliche Sache in diesem Zusammenhang ist der Canvas. Das ist ein TK-Widget, was man ohne Übertreibung als genial bezeichnen kann. So genial, dass sogar die GTK-Leute es die Idee inzwischen wohl gemopst haben, nach dem, was ich gehört habe. Imitation ist natürlich die höchste Form der Anerkennung, auch wenn die das nicht so laut sagen möchten. Was macht der Canvas? Der Canvas dient eigentlich zum Anzeigen von strukturierten Grafikelementen. Sachen wie Linien, die Ecken haben können, Vielecke, Kreise, Ellipsen, Splines, also Linien mit gebogenen Wellen, ganze Texte, die man gerne zeigen möchte in verschiedenen Schriftarten und so weiter. Was man auch machen kann, ist irgendwelche Bildgrafiken reinzuholen. Texteingabefelder kann man haben auf einem Canvas. Man kann im Allgemeinen beliebige TK-Widgets platzieren auf einem Canvas. Und das ist eine extrem leistungsfähige Sache. Es ist zum Beispiel ohne weiteres möglich, auf der Basis des Canvas in Tickle zusätzliche Geometriemanager zu definieren für Sachen, die man anderweitig nicht braucht. Es gibt zum Beispiel, wer KDE kennt oder wer Windows kennt oder so, in diesen Dateimanagern typischerweise so eine Baumdarstellung, wo man halt Verzeichnishierarchien zum Ein- und Ausklappen hat. Und es ist kein allzu großes Problem, sowas zu schreiben auf der Basis eines TK-Canvas. Da gibt es verschiedene Implementierungen für. Es ist natürlich in gewisser Weise peinlich, dass das nötig ist, weil TK von Haus aus da noch kein Widget für hat, aber im Prinzip geht es. So, hier ist ein Beispiel für den Canvas. Man sieht also, hier wird ein Canvas-Widget angezeigt. Wir verwenden das als Ersatz für dieses Frame-Widget, was ich vorher eingesetzt habe für .dvi. Auch das wird wieder zurückgesetzt mit der gleichen Größe. Und hier malen wir was rein in den Canvas. Und zwar geht es zuerst los mit einem Rechteck, das ohne Einschränkung der Allgemeinheit geht vom Punkt 00 zum Punkt 1414. Es ist so ein bisschen DIN A4-Format, wenn man so möchte. Und man zeichnet dann eine Linie, die halt über die eine Diagonale geht und eine über die andere Diagonale. So habe ich angefangen, diesen DVI-Preview zu schreiben, als das eigentliche DVI-Preview noch nicht funktioniert. Hat, aber ich die Eventbehandlung und die Oberfläche, die erste Version der Oberfläche richtig hinbekommen wollte. Das heißt, ich hatte einfach ein Canvas mit so einem Mickey-Maus-Inhalt konnte damit halt die Oberfläche testen. Das nächste war dann, den Mickey Mouse Inhalt in C zu implementieren, um halt das Zeichen richtig hinzukriegen. Und dann war es allmählich an der Zeit, sich wirklich Textdateien anzugucken. Ja. Man muss beim Canvas unterscheiden zwischen der tatsächlichen Größe des Canvas auf dem Bildschirm und dem Bereich auf dem Canvas, den man interessant findet. So ein Canvas ist im Prinzip für alle Zwecke unendlich groß, aber man muss halt irgendwie die Scrollbalken auf die richtige Größe bringen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, für den Canvas anzugeben, welcher Bereich einen wirklich interessiert. Und an dem werden die Scrollbalken dann ausgerichtet für die Größe. Man weiß ja, die Proportion von Scrollbalken zu nicht benutzten Teil, also von Scrollbalkenschieber zu nicht benutzten Teil des Scrollbalkens, ist die gleiche wie die des sichtbaren Bereichs des Canvas zum Canvas insgesamt. Und dafür ist das nötig. Was man auch machen muss, ist, man muss den Scrollbalken verbinden mit dem Canvas, damit der tatsächlich den Canvas-Inhalt bewegt. Und dafür haben diese Scrollbar-Widgets, mit denen man die Scrollbalken definiert, die Möglichkeit, ein Kommando anzugeben, was ausgeführt wird, wenn der Scrollbalken verschoben wird. Wer also Qt kennt oder so, der wird sowas Ähnliches von dort kennen. Das ist halt so ein Mechanismus, wo die einen Widgets gewisse Signale aussenden und die anderen sie auffangen und was damit tun. Das ist also eine ganz ähnliche Idee im Grunde. Ja. Interessant wird es in dem Moment, wo man feststellt, dass Grafikelemente, beliebige Grafikelemente, ob das nun Linien sind oder Vielecke oder Textstrings oder so, auf Ereignisse reagieren können. Man kann also beliebige Ereignisse, typischerweise Mausklicks oder Tastendrücke oder so, verbinden mit einzelnen Grafikelementen, in dem Sinne, dass man sagt, wenn der Benutzer die Maus anklickt in diesem kleinen Kringel, dann soll dieser kleine Kringel verschiebbar werden, zum Beispiel. So, man kann also in 20 Zeilen TK zum Beispiel ein Programm implementieren, was ein XY-Koordinatensystem anzeigt, indem man beliebige Punkte fallen lassen und verschieben kann. Und die Ausgabe von sowas dann zum Beispiel benutzen, um damit die Tätigkeit eines Algorithmus, der beispielsweise Splines interpoliert oder so, zu demonstrieren. Das ist was in TickleTK extrem einfach ist. Hier ist ein Beispiel für ein Feature, was in dem DVI-Previewer drin ist. Es gibt die Möglichkeit, was man hier nicht richtig sehen kann, beziehungsweise eigentlich schon. Ich muss dazu den Werkzeugbalken einschalten, ja, der kommt jetzt auch. Das ist von hinten wahrscheinlich nicht gut zu sehen. Der interessante Teil ist ganz oben links die Ecke, die jetzt anzeigt, welche Seite gerade zu sehen ist. Es gibt aber die Möglichkeit, als putziges Feature Es gibt die Möglichkeit, als putziges Feature so eine Art Maßband zu haben. Das heißt, von dem Punkt, wo ich zuerst die Maustaste drücke, zum aktuellen Punkt, der durch diesen Kreis symbolisiert wird, wird die Entfernung gemessen und dem Benutzer angezeigt in einer geeigneten Maßeinheit, die man auswählen kann, für Zentimeter. Ups, das habe ich versehentlich losgelassen, das ist alles verschönt. Ich hasse Sie. Ja, das ist leider ist mein Layout für diese Folien ein bisschen größer als der Bildschirm. Das führt dann zu so etwas unappetitlichen Ergebnissen, insbesondere wenn man ein Touchpad hat. Egal, ich zeige es gerade nochmal. Man sieht also, zumindest diejenigen, die weit genug vorne sitzen, können es vielleicht den Hintermännern bestätigen, dass da tatsächlich was angezeigt wird. Jetzt um über diese Ereignisbehandlung zu reden, werde ich jetzt mal kurz andeuten, wie das tatsächlich implementiert ist. Es gibt eine Prozedur, die aufgerufen wird, wenn die Maustaste gedrückt wird. Diese Prozedur merkt sich zuerst, wo man gerade ist. Da gibt es eine kleine Komplikation, nämlich die, dass die linke obere Ecke des Fensters nicht unbedingt die linke obere Ecke des Canvas ist. Der kann ja ein bisschen verschoben werden. Das muss man berücksichtigen und dafür hat das Canvas-Widget, wie wir es hier verwenden, zwei Methoden namens Canvas X und Canvas Y, die diese Umrechnung machen. Wir merken uns die ursprünglichen Koordinaten hier in diesen Variablen mx und my. Dann erzeugen wir diese Gummilinie mit createLine, das Kommando hatten wir auf der vorigen Folie schon mal, an den entsprechenden Koordinaten, die ist halt am Anfang nur ein Punkt und die soll schwarz sein, darum heißt es minus fill black. Und wir machen den Cursor halt zu einem Kreis. Das geht auch ungefähr so, wie man sich das vorstellen möchte. Man merkt sich hier den alten Cursor und stellt halt hier den Cursor um auf den neuen, den man haben will. Und hier sieht man, wie das Ganze angebunden wird an eine Maustaste. Das heißt, wenn in dem Widget.dvi die rechte Maustaste, normalerweise die dritte Maustaste, gedrückt wird, dann soll er ausführen PostMeasure, die Prozedur, die wir gerade definiert haben, mit den Argumenten .dvi, das ist der Canvas-Name, und %x und %y sind Abkürzungen für die Mausposition, an der das Ereignis aufgetreten ist. Wer x ein bisschen kennt, der weiß, da gibt es gut zwei Dutzend ähnliche Strukturen, die halt alle möglichen Parameter enthalten zu Events, die aufgetreten sind. Und diese Parameter werden halt über diese Prozentfolgen zugänglich gemacht für Tickle-Programme. Ja. So, der Messvorgang selber geht mit einer anderen Prozedur, die hat hier fast denselben Vorspann, hier wird also auch wieder die Mausposition umgesetzt in tatsächliche Canvas-Koordinaten. Hier wird die Gummilinie aktualisiert, das würde zu weit führen, das genau zu erklären. Unterm Strich sieht es so aus, dass man die alten Koordinaten der Gummilinie abfragt, die hinteren beiden, die ja das neue Ende sind, wegschmeißt, die neuen Koordinaten einsetzt als Ende dafür und dann das Ganze wieder an den Canvas übergibt, damit er halt diese Linie umbiegt. Dann müssen wir zum Schluss noch die Entfernung bestimmen zwischen dem aktuellen Punkt und dem alten Punkt. Der alte Punkt ist mx und my, der neue Punkt ist x und y. Und es gibt in der C-Bibliothek zufällig eine Funktion, die halt in einem rechtwinkligen Dreieck die Hypotenuse ausrechnet, was genau das ist, was wir haben wollen. Arithmetische Operationen macht man in Tickle ein bisschen umständlich mit diesem Expo-Kommando, wo andere Programmiersprachen einfach, was weiß ich, klar ist, vielleicht zweimal Phase schreiben würden, muss man den Tickle ein bisschen jonglieren mit geschweiften Klammern und Eckigen. Aber da man den Tickle in der Regel nicht viel rechnet, kann man damit eigentlich leben für den Moment. Das wird wieder an ein Ereignis gebunden. Wie gesagt, wenn im DVI-Widget ein Mausbewegungsbefehl gefunden wird, bei dem gleichzeitig Button 3 gedrückt ist, dann wird diese Prozedur aufgerufen. Jetzt müssen wir nur noch aufräumen hinterher. Das ist ganz einfach. Wir schmeißen diese Gummilinie weg, die wird nicht mehr gebraucht. Wir stellen den Cursor zurück auf den ursprünglichen Wert, den wir uns dann am Anfang mal gemerkt haben. Und wir binden das Ganze an das Ereignis, Button 3 wird losgelassen. Man sieht also, das sind auch so ungefähr 20 Zeilen Tickle-Code. Ich denke ungern darüber nach, was man in C für einen Aufwand hätte, wenn man das einbauen wollte in XDVI. Das ist also ein Projekt, da ist man wahrscheinlich ein Wochenende mit beschäftigt. Das zu schreiben am Anfang hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert. Das ist schon ein gewisser Fortschritt. Die letzte Frage, die sich stellt, ist, wie wird das Messergebnis angezeigt? Was wir gemacht haben, oder das, was ich vorhin gezeigt habe, war, es war oben in der Ecke. Das ist ein Label, also eine bestimmte Sorte von TK-Widget, das halt eine gewisse Zeichenkette anzeigen kann. Und es gibt die Möglichkeit, wie man mit dieser Option TextVariable den Inhalt der Zeichenkette koppeln kann an eine TK-Variable. Das heißt, wir haben gesehen, in dem in dieser Track-Measure-Prozedur ist die gemessene Entfernung immer in die Variable Distance geschrieben worden. Und wir sagen einfach hier, was auch immer der Wert von Distance ist, er soll in diesem Label.Distance auftauchen. Jedes Mal, wenn der geändert wird, wird dieses Label automatisch aktualisiert. Da muss man sich auch nicht weiter drum kümmern. Und das ist eigentlich eine ganz bequeme Methode. So, soviel zum Thema Eventbehandlung. Das ist also als Fazit vielleicht zu erwähnen, es ist echt einfach, gerade auf der Canvas-Basis, sehr flexible Grafikanwendungen für alles Mögliche zu machen. Also so kleine Grafikeditoren für dieses oder jenes lassen sich meistens in ein paar Zeilen Titel hinschreiben. Und man kann sich dann ganz bitte. Ja, das ist im Prinzip genau das, was da passiert. Man kann zum Beispiel sagen, wenn in irgendeinem Grafikobjekt die Maustaste 1 angeklickt wird, muss irgendeine beliebige Prozedur aufgerufen werden. Das ist im Wesentlichen genau das Gleiche, was ich hier gezeigt habe. Ja. Ich hatte vorher ja ganz am Anfang gesagt, Tickle-Applikationen bestehen oft aus einer Kombination von Tickle-Code und C-Code. Ich will jetzt noch ein paar Minuten damit verbringen, ganz kurz anzureißen, wie das passieren kann. Grundsätzlich habe ich unterschlagen, wo die eigentliche Arbeit in TKDVI gemacht wird. Man muss DVI-Dateien einlegen, man muss Zeichensatzdateien finden und einlesen. Man muss tatsächlich interpretieren, was in der DVI-Datei steht. Man muss die Zeichensatzdateien auspacken und ähnliches. Das ist relativ öde und braucht lange. Im Vergleich zu was sollte man nicht in Tickle schreiben, wenn man das Programm anschließend benutzen möchte. Darum schreibt man die Sachen sinnvollerweise in C oder einer ähnlichen Sprache, C++ wäre auch zum Beispiel gut möglich. Und das Ganze würde man normalerweise gerade in eine Shareable Library kompilieren, die man dann dynamisch einlädt in die WISH oder halt irgendein Programm, was TKTK benutzt und das verwenden möchte. Da gibt es einen Paketmechanismus in Tickle, der halt einem dabei hilft, tatsächlich den Code zu suchen und zur Verfügung zu stellen, dass es auch die richtige Version davon ist und so weiter. Ganz allgemein, die in C geschriebenen Erweiterungen stellen normalerweise neue Tickle-Kommandos zur Verfügung, die man benutzen kann in seinem Programm. Hier ist also auch ein TKDVI-Beispiel. Es gibt einen Programmteil in TKDVI, der sich damit beschäftigt, eben tatsächlich Seitenbeschreibungen aus DVI-Dateien zu lesen. Das ist hier ein Modul namens DVI-Code. Und in diesem Beispiel wird halt die Datei bla.dvi, die da hinten am Ende der Zeile erwähnt wird, eingelesen. Und es wird zurückgegeben einen Cookie, also im Prinzip ein Name für das, was gerade eingelesen worden ist, und das steht dann in der Variablen DVI. Wir können also dann hingehen und können an dieses neu erzeugte Objekt Anfragen stellen, wie zum Beispiel, welche Seitennummern kommen denn vor in der Datei? Das brauchen wir, wenn wir diese Seitennummernleiste am linken Rand verschicken wollen, da in Tech-Dokumenten ja dieselbe Seitennummer durchaus mehrmals auftreten kann oder so, können wir nicht einfach 0, 1, 2, 3 und so weiter bis zum Ende, sondern wir müssen tatsächlich im Dokument nachschauen, welche Seitennummern es sind. Oder wir können zum Beispiel an das Codeobjekt die Nachricht schicken, dass es praktisch sich aktualisieren soll mit der neuesten Version der Datei, wie sie auf der Platte steht. Das ist ja auch was XDVI zum Beispiel macht. Wenn man einen Techlauf gemacht hat, wenn die DVI-Datei sich geändert hat, dann muss man nicht aus XDVI raus, nur rein, sondern es reicht, wenn man einfach mit der Maus draufklickt oder so und man kriegt dann die neueste Version gezeigt. Auf der Tickle-Seite kann man nicht erkennen, jedenfalls nicht ohne gezielt nachzufragen, ob ein Kommando in Tickle implementiert ist oder in C. Das ist ganz nützlich, weil man dadurch eben Code als Prototyp in Tickle schreiben kann, was mitunter bequemer ist und schneller geht. Und erst dann, wenn man feststellt, dass es halt viel zu langsam ist, was man da hat, dann kann man das durch eine C-Implementierung ersetzen, ohne dass man den ursprünglich aufrufenden Code ändern muss. Wieder ein Fall für die Opernbläser. Hier ist ganz kurz gezeigt, ein Teil von einer C-Erweiterung. Hier wird ein neues Kommando implementiert für Tipple, das dafür verwendet wird, um im Prinzip Entfernungen, die in Pixel gegeben sind, von einer bestimmten Bildschirmauflösung umzurechnen in halt eine Entfernung in einer bestimmten Einheit. Man weiß also normalerweise, der Bildschirm hat, man muss sagen, ich verwende im Programm beispielsweise Zeichensätze für einen Laserdrucker mit 600 dpi. Das heißt, die DVI-Anzeige arbeitet konzeptuell mit einer Auflösung von 600 dpi, die aber mitunter ein bisschen eingeschrumpft wird, damit das Dokument noch auf dem Bildschirm passt. Und wenn ich halt aber eine Entfernung messen möchte in Zoll, dann muss ich alles durch 600 teilen, was ich finde an Pixeleinheiten. Wenn ich Zentimeter haben will oder so, wird die Umrechnung noch komplizierter. Und das übernimmt diese Erweiterung. Hier oben sieht man, es gibt so eine Art konzeptuellen Kopf, den Pixel-Programme immer haben. Man sieht also, die Schnittstelle ist normiert. Es wird ein Pixel-Interpreter übergeben, den man verwenden kann, um Fehlermeldungen auszugeben oder gewisse Berechnungen zu machen. Es gibt hier zwei Variablen, die tatsächlich die Argumente kodieren, die das Kommando mitgegeben hat. Und es gibt die Möglichkeit, halt benutzerspezifische Daten zu übergeben, was hier allerdings nicht verwendet wird. Was hier passiert ist, es wird zuerst mal überprüft, ob die Anzahl der Argumente stimmt gegenüber der Spezifikation. Wenn nicht, dann gibt es einen Fehler. Dann werden die Argumente gelesen. Wenn es da Probleme gibt, gibt es auch einen Fehler. Und erst hier unten wird die eigentliche Arbeit gemacht, beziehungsweise delegiert an ein Programm oder eine Prozedur namens DVI Get Distance, die ich nicht weiter diskutieren will, die tatsächlich die Auflösung übernimmt, die Pixelanzahl übernimmt und die gewünschte Einheit übernimmt, ein bisschen rumrechnet. Wenn das alles klappt, dann wird hier unten das entsprechend als Ergebnis zurückgegeben. Ansonsten gibt es auch wieder einen Fehler. Wie gesagt, das weiterzuführen würde den unnötig verlängern und das Publikum einschläfern, dann würde ich das jetzt sein lassen. Zwei Takte zum Schluss noch über das Anzeigen von DVI-Seiten. Die Frage ist, wie man sowas tatsächlich implementiert. Die eine Möglichkeit wäre, ein Widget zu schreiben, was DVI-Seiten anzeigt. Das kann man machen, wäre aber dann schlecht, wenn man so wie hier die Möglichkeit haben will, auf dem Kram rumzukritzeln. Das müsste man dann auch selber schreiben. Was hier passiert ist, es gibt einen Canvas. Und auf dem Canvas gibt es die Möglichkeit, es gibt fundamental die Möglichkeit, Bilder abzulegen auf einem Canvas. Von Haus aus kennt TK zwei Sorten Bilder, nämlich Bitmaps. Das sind in Anführungszeichen Schwarz-Weiß-Bilder. Man müsste eigentlich sagen 0-1-Bilder, weil die Farben kann man vorgeben für Vordergrund und Hintergrund. Und es gibt Fotos, das sind allgemeine Farbgrafiken, die notfalls eben runtergerechnet werden auf die verfügbaren Farben. Also man kann dann die Bilder und solche Sachen anzeigen. Man kann selber allerdings weitere Grafiktypen definieren. Man kann Grafiken grundsätzlich an verschiedenen Stellen verwenden in TPTK, beispielsweise auf dem Canvas, wie man sieht, oder aber auch in Buttons, Labels und so weiter. Und was ich gemacht habe, ist einen neuen Grafiktyp zu definieren, der halt DVI-Seiten darstellt. Das hat verschiedene Vorteile. Man kann zum Beispiel auf einem Canvas mehrere DVI-Seiten gleichzeitig zeigen. Jetzt muss ich mal schauen, ob das so klappt oder ob das auch wieder alles durcheinander will. Das ist zum Beispiel ohne weiteres drin. Machen wir das anders. Neues Fenster. Man kann zum Beispiel statt einem großen Bild 16 kleine zeigen oder sowas. Was ganz bequem ist, das Blättern sollte auch entsprechend funktionieren. Man kann auch völlig andere Dateien zeigen. Ich kann jetzt also hingehen und jetzt muss ich erst wieder eine Platte hochlaufen lassen, das dauert immer ein bisschen. Ja, ich muss mal hier wieder machen, etwas merkwürdig anderes. Das ist nur zufällig eine DVI-Datei, die ich da liegen habe. Also man kann grundsätzlich mehrere, praktisch diverse Seiten aus derselben Datei oder aus verschiedenen Dateien gleichzeitig zeigen. Man hat eben einen Überblicksmodus. Es gibt einen Modus, bei dem man zwei gegenüberliegende Seiten gleichzeitig sehen kann. Wenn der Bildschirm groß genug ist, wenn man an einem Buch arbeitet, ist es sehr nützlich, weil man beim Buch ja auch immer zwei Seiten auf einmal sieht. Und das sind alles Sachen, die sich letzten Endes daraus ergeben, dass man mit dem Canvas und mit diesem Bilder, diesem Image-Typ so flexibel ist. Das Ganze, wie man sehen kann, ist nicht nennenswert langsamer. Ich zeige das hier mal noch an einem anderen Beispiel, in dem ich vom Signalmodus übergehe. Das ist so eine Vergrößerungslupe, wie wie XDVI die auch hat. Ups. Das ist ein klassischer Vorführeffekt. Also das muss natürlich passieren, wenn man im letzten Moment noch am Code rumbastelt. Aber das macht nichts, der Vortrag ist eh gleich zu Ende. Er hat mich nicht lieb. Nee. Alpha-Test, ich sag mal Alpha-Test. Also ich gehe einfach mal raus und gehe wieder rein. Die Windows-Methode hilft doch immer. Neu booten. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Ja. Was ich nur zeigen wollte, ist, es geht ein Vorurteil um in der Szene, die sagt, TKTK-Programme wären langsam. Man kann das glauben oder nicht. Meine Einstellung dazu ist, wenn man sich geschickt genug anstellt, dann sind sie nicht langsam. Wer das behauptet, der hat entweder keine Ahnung, das ist immer noch dasselbe. Genau. Gut, also den Fehler kennen wir jetzt. Wer das behauptet, hat entweder keine Ahnung oder möchte ganz dringend irgendwas anderes an den Mann bringen. Das war 23. Ups, ja, da waren wir. Genau. Also ich lasse jetzt hier diese Spielereien mit der Vergrößerungslupe, wir wissen, wo das jetzt hinführt. Ich halte lieber den Vortrag fertig. Der andere Vorteil dadurch, dass man eben alles Mögliche auf den Canvas tun kann, ist, man hat Möglichkeit für interaktive Inhalte. Wenn wir am Schluss noch eine halbe Minute Zeit haben, zeige ich dazu noch was. Man kann tatsächlich, es gibt Mittel und Wege, in DVI-Dateien beliebige Zeichenketten unterzubringen. Solche Zeichenketten können natürlich Tickle-Kommandos sein oder Aufrufe von Tickle-Skripten und so. Das ist in Tickle tatsächlich möglich, so Effekte zu vermeiden, wie dass das Dokument dann an alle Leute Mail schickt, die im Adressbuch stehen oder so. Es gibt in Tickle Mechanismen, die dafür sorgen, dass man Code, den man nicht über den Weg traut, ausführt in einer Umgebung, wo so gefährliche Kommandos wie öffne eine beliebige Datei oder öffne ein beliebiges Socket, formatiere die Festplatte, klau die Passwörter und schick sie irgendwo hin, überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Wenn ein Tickle-Programm diese Kommandos nicht hat, kann es sie auch nicht ausführen. Der Nachteil an dem Programm gegenüber XDVI ist, es kann auch keine Apps-Bilder einbinden. Das ist leider ein etwas größeres Projekt, da arbeite ich aber dran. So, zum Schluss noch ein paar Wörter über Tickle im Allgemeinen. Wie gesagt, man kann auf Funktionalität einfach zugreifen, die modular realisiert ist und die im eigenen Programm gar nicht zur Verfügung steht. Es gibt diesen Modulmechanismus, der auf einer anderen Folie schon mal ganz am unteren Rand angedeutet worden ist. Jetzt sehen ihn auch die Leute, die ganz oben stehen. Man sagt Package Require HTTP und kann dann im nächsten Kommando beispielsweise über HTTP World Wide Webseiten abfragen auf irgendwelchen anderen Servern. Man kann mit einem weiteren Package Require könnte man einen HTML-Parser einlesen und dann halt tatsächlich schauen, was drinsteht und so weiter und so fort. Und man muss dazu nicht mal in C programmieren, sondern das ist auf der Titelebene. Das funktioniert zum Beispiel auch für den Zugriff auf x-beliebige Datenbanken, ob das nun Oracle ist oder MySQL oder sowas. Es gibt eigentlich für jede halbwegs nennenswerte Datenbank auch eine Tickle-Anbindung. Man kann so Sachen wie zum Beispiel dieses DVI-Widget anderswo einbauen. Man muss nicht den Preview nehmen, sondern beispielsweise angenommen, ich würde ein Programm schreiben wie Maple oder Mathematica oder so. wo man es mit Mathematik zu tun hat und wo man zum Beispiel in der Online-Hilfe gerne mathematische Formeln zeigen will. Wenn man sich denkt, das machen wir in HTML oder sonst was, der hat verloren, weil HTML kann keine Mathematik anzeigen. Was man wirklich möchte für sowas ist Tech und es ist auch ohne weiteres möglich, dann zum Beispiel ein Fenster aufzupoppen, einfach indem man vorher mal praktisch bei Artikel DVI gesagt hat, wo dann die entsprechende Abteilung der Online-Bibliothek angezeigt wird für irgendein Problem, was man hat, mit Formeln und allem drin und dran, so schön wie man das von Tech kennt. Was in dem Programm leider noch fehlt, damit das so richtig geht, das sind Hypertext-Links, aber das ist auch in Arbeit. Und wie ganz am Anfang schon erwähnt, ganz wichtig ist die Trennung von Anwendung und GUI. Man kann also von einem Programm relativ einfach wahlweise eine GUI- oder Konsolenversion haben, wobei für den Tech-Preview eine Konsolenversion nicht so fürchterlich interessant ist. Aber man könnte sich halt vorstellen, den DVI-spezifischen Code zu verwenden, um irgendeinen Drucker-Treiber zu schreiben oder so. Nicht, dass das dringend nötig wäre, weil es DVI-PS gibt, aber rein theoretisch gesehen. Und der zweite große Vorteil davon ist, man kann systematisch testen. Das heißt, es gibt eine Testsuite, die halt alle möglichen Sachen abklopft, von denen man entweder meint, dass das Programm sie falsch behandeln könnte, oder von denen man weiß, dass das Programm sie schon mal falsch behandelt hat und man eigentlich glaubt, den Code repariert zu haben. Man möchte ja, dass das nicht in der nächsten Situation, wenn man den nächsten Fehler korrigiert, irgendwas einbaut, sodass die alten Fehler wieder auftauchen. Das heißt, zur Fehlerbehebung sollte man immer erst einen Test machen, der den Fehler provoziert, dann den Fehler beheben, sich vergewissern, dass der Fehler nicht mehr da ist, und das dann auch bei allen künftigen Fehlern nochmal testen. Das geht nur, wenn man das automatisieren kann. Denn zu glauben, dass man nach dem 100. Fehler noch die Tests für alle 99 vorher mit der Hand nachführt, ist illusorisch. Das tut niemand. So, zum Schluss. Wir haben gesehen, wie man ein Layout machen kann für eine Applikation, entwickelt PK, Menüleiste, Geometriemanagement, Canvas mit Ereignisverwaltung. Wie man C-Code einbindet, ist zumindest angedeutet worden. Was ich versucht habe rüberzubringen in der guten Stunde, die ich geredet habe, ist, TPTK ist ein vielseitiges und hilfreiches Mittel, um interaktive, flexible, erweiterbare und anpassbare Programme zu erstellen. Das ist jetzt meine Behauptung. Jeder, der sich davon nicht gleich für dumm verkauft fühlt, ist herzlich eingeladen, das zu überprüfen selbst. Es gibt verschiedene Stellen, wo man sich schlau machen kann über TPTK. Das erste ist, sind die www-Seiten der Leute, die halt TPTK produzieren. Es ist eine Firma namens Ajuba Solutions, die haben vor 4 Wochen oder so ihren Namen gewechselt. Früher hießen die Scriptics, das ist eine Ausgründung mehr oder weniger. Also Osterhout war Professor in Berkeley, habe ich gesagt. Dann war er bei Sun für eine Weile. Sun hat Titel zwar interessant gefunden, aber die haben eine eigene Programmiersprache, die ganze Welt benutzen soll. Und sie haben sich für Titel halt nicht so dauerhaft interessiert, sodass Osterhout sich dann letzten Endes selbstständig gemacht hat unter dem Namen Scriptics. Und jetzt haben sie mal irgendwie ihr Geschäftsmodell etwas überdacht und haben sich umbenannt. Allerdings gibt es Titel nach wie vor. Ich sollte vielleicht auch nochmal hervorheben, es ist nicht vielleicht jedem klar, TPTK ist freie Software, auch wenn es von der Firma kommt. Es wird vertrieben unter einer Lizenz der Form, macht damit alles außer uns haftbar. Man ist also sehr frei damit, das in eigene Projekte einzubauen, auch den entsprechenden Code zu verkaufen, ohne anderen den Quellcode zu zeigen und so weiter. Allerdings muss man sagen, die TPTK-Gemeinde ist eigentlich relativ offen und es wird sehr viel Code für Titelerweiterungen und Tricks und so weiter veröffentlicht. Auf der anderen Seite gibt es ziemlich viele kommerzielle Produkte, in denen TPTK drin steckt, ohne dass man das so genau weiß tatsächlich. Das heißt also, die kommerzielle Welt ist da gar nicht scheu, das auch tatsächlich zu verwenden. Die machen nur normalerweise kein großes Aufhebens davon. Warum auch? Ich meine, die müssen ihre Wettbewerbsvorteile ja nicht an die große Glocke hängen. Es gibt eine Usenet-News-Group namens Complunk Tickle, die zwar englisch ist, aber die sehr gut funktioniert. Man hat also recht wenig Flames und solche Sachen. Und man kann also auch als relativer Neuling da seinen Kopf hervorstrecken, ohne gleich angepflaumt zu werden, weil der Formheader zu lang ist oder die Signature verfälscht oder so. Das ist also eine sehr willkommene Abwechslung gegenüber den deutschen Linux-News-Gruppen zum Beispiel, wenn diese Anmerkung gestattet sein darf. Es gibt diverse Bücher, die man kaufen kann, die man durcharbeiten kann. Die beiden, die ich eigentlich empfehle, wenn mich jemand fragt, ist von Grant Welch, Practical Programming in Tickle and TK. Das ist inzwischen in der dritten Auflage, ist eine wirkliche Schwarte. Man kann damit also auch, was weiß ich, kleine Boote verankern oder sowas. Aber es ist eine sehr gute Darstellung eigentlich von allem, was wichtig ist. Und wenn man das durch hat, dann kann man hingehen und kann von Harrison und McLennan lesen Efficient Tickle TK Programming. Das ist so die hohe Schule. Da wird dann erklärt, wie man zum Beispiel sichere TCP-IP-Server schreiben kann in Tickle und solche Sachen. Das ist also auch sehr empfehlenswert. Zum Teil, ich glaube, das zweite gibt es auf Deutsch. Beim ersten gab es mal eine Übersetzung. Ich weiß nicht, ob es von der dritten Auflage schon eine Übersetzung gibt. So, jetzt kommt als ich habe ja Rede von interaktiven Inhalten, das ist so das Beispiel, was ich immer zeige. Das habe ich mal geschrieben für letzten Sommer, als die Sonnenfinsternis war, habe ich bei uns in der Volkssternwarte einen kleinen Vortrag darüber gehalten. Das hier ist im Prinzip die Simulation für die Sonnenfinsternis. Man kann also jetzt hingehen und kann das ablaufen lassen und sieht dann also, wie da die Spitze des Mondschattens sich der Erde nähert, über die Erdoberfläche streicht und wieder weggeht. Wenn man das zurückstellt, man kann also hier mit dem Schieber kann man beeinflussen, wie weit der Mond von der Erde weg ist. Klar, wenn der Schatten auf die Erde trifft, hat man eine totale Sonnenfinsternis. Wenn der Schatten nicht ganz auf die Erde reicht, dann gibt es das gleiche Phänomen natürlich auch. Nur man redet dann von einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Der Mond ist dann nicht völlig bedeckt durch die Sonne, sondern es bleibt praktisch ein Rand stehen. Ist auch recht interessant. Wenn man geschickt ist mit dem Programm, kann man etwas simulieren, was man eine ringförmig totale Sonnenfinsternis nennt. Das heißt, wenn der Schatten wirklich gerade so knapp an die Erde reicht, dann fängt die Sonnenfinsternis an als ringförmige, die Mitte mal ganz kurz total für eine gewisse Zeit und wird dann wieder ringförmig. Das sind also Sachen, das ist natürlich eine Spielerei, aber ich finde es ganz interessant. Es gibt einen gewissen Eindruck dafür, was man tatsächlich im Prinzip machen kann auf der Basis von interaktiven Präsentationen mit Tech und mit Tickle. Ich habe also von der früheren Version des Programms mal Feedback bekommen von jemandem, der es verwendet hat in seiner Diplomarbeit oder so. Und der hat irgendwas gemacht über Differentialgleichungen und hatte in seiner Arbeit tatsächlich irgendwo ein Fenster, wo man eine grafische Darstellung hatte, wo man Parameter ändern konnte. Das wurde dann an ein Programm übergeben und die Ergebnisse dann wieder eingezeichnet. Ist also wer vorhat, irgendwie interaktive Mathematikprogramme zu machen oder so, der sollte sich solche Sachen gut anschauen. Da kann ich wahrscheinlich einiges mit anstellen. Damit wäre ich am Ende angekommen. Wenn noch Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung. So, Fragen. Bitte schön, da in der Mitte. Ja. Ja, gut, das wiederhole ich nochmal, damit es auch besser zu hören ist. Ich habe es wahrscheinlich nicht gebührlich genug hervorgehoben. Tickle TK läuft nicht nur auf Linux oder anderen Unixen, sondern auch auf Windows verschiedener Geschmacksrichtungen und dem Macintosh. Und es ist, wenn man aufpasst, überhaupt kein großes Problem, Programme, die in Tickle geschrieben sind, zu übertragen auf andere Plattformen. Man muss mit dem C-Code ein bisschen aufpassen. Es kann natürlich sein, dass also der Previewer würde nicht automatisch auf Windows laufen, weil der halt gewisse X-Features ausnutzt. Aber grundsätzlich ist da schon eine große Cross-Plattform, ein Cross-Plattform-Potenzial gegeben. Noch weitere Fragen, bitte da. Entschuldigung? Threads. Also die Frage war, unterstützt Tickle Threads? Die Antwort darauf ist Tickle ja, TK im Moment noch nicht. Man kann Tickle verwenden in Programmen, die Threads verwenden. Man kann Threads auch so verwenden, dass jedem Thread ein unabhängiger Tickle-Interpreter zugeordnet ist, die dann auch miteinander reden können, was eine bequeme Sache sein muss. Ich habe es selber noch nicht probiert. weil man sich nicht mit irgendwelchen Mutexes oder so rumschlagen muss, sondern weil es Kommunikationskanäle gibt, die halt automatisch realisiert sind. Für einer von diesen Interpretern kann tatsächlich TK benutzen. Es ist im Moment noch nicht möglich, gleichzeitig eine Oberfläche aus mehreren Threads zu verwenden. Das hängt mehr oder weniger auch an den unterliegenden X-Bibliotheken. Also nur TK-Thread-Safe zu machen, ist nicht die ganze Miete. War das noch was direkt dazu? Ja. Im Prinzip ja. Wenn also eine Prozedur läuft, macht kein internes Threading. Das Event-Handling ist dadurch erstmal suspendiert. Was man machen kann, ist an strategischen Stellen in solchen Prozeduren halt explizite Update-Aufrufe einzustreuen, die halt alle aufgelaufenen Events abarbeiten. Ja, bitte weiter. Ganz rechts außen vielleicht für den Moment. Ich weiß jetzt nicht, wer eher war. Ja, das stimmt. Ja. Ja, das ist richtig. Ja. Oh ja. Das heißt Efficient CPK Programming, wenn ich mich recht erinnere. Also wer unten mal zu dem Lehmannsstand geht oder so, der wird das da vielleicht sogar sehen. Auf Deutsch heißt es effiziente CPK Programmierung oder ähnlich innovativer Titel. So, noch mehr Fragen? Bitte? Welche Kritiken gibt es wegen der Geschwindigkeit noch an Titel? Neben der Geschwindigkeit. Ja, also, was sollte man sagen? Wie gesagt, Geschwindigkeit ist nicht mehr so ein Thema wie früher, sollte ich vorausschicken. Inzwischen gibt es einen Lightcompiler und wenn man ein bisschen aufpasst, ist ein gegebenes Tickle-Programm nicht mehr unbedingt viel langsamer als ein gegebenes Python- oder Perl-Programm, je nachdem, was man macht. Es ist auf jeden Fall deutlich schneller als Java. Andere Kritiken sind, TK ist ein bisschen angestaubt. Heutzutage haben die Leute Qt und GTK und sowas. Und die haben zumindest mehr Widgets. Es gibt auch für TK Sachen wie, was weiß ich, diese Karteikarten-Dialoge und Combo-Boxen und so. Die sind nur von Haus aus nicht dabei. Man muss sie sich anderswo besorgen und es ist nicht standardisiert. Das ist also ein Nachteil. Die Leute sind heute Widgets gewöhnt, die TK einfach nicht mitbringt. Daran wird gearbeitet für die nächste TK-Version, die Ende dieses Jahres rauskommen soll. Da soll das halt drin sein, mehr und bessere Widgets. Auch so Sachen wie Themes und so sind in TK nicht drin. Man kann das als Problem empfinden oder nicht. Ich persönlich kann damit gut leben. Aber es ist natürlich nicht so sexy wie Qt oder GTK dieser Tage. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich überlegen, dass halt TK in weit größerem Maße Wert legt auf Plattformunabhängigkeit als Qt und GTK und so. Und Juba bzw. ehemals Cryptic Leute sind schon, die haben fundamental nichts gegen Themes, nur möchten sie gerne eine Implementierung haben, die auf allen Plattformen läuft. Und die hat halt bisher noch niemand beigesteuert. Ja. Bitte? Da gibt es verschiedene. Es gibt einen ganzen Zoo von Programmen, die sogenannte Wrapper sind, die also versuchen, einen Tickle-Interpreter zusammen mit allen Dateien, die der so braucht, in eine Datei zu stecken. Ich habe gerade neulich einen Vortrag gehört über ein solches Programm, was halt auf der Basis von ZIP funktioniert. Man kann also im Prinzip alles in ein ausführbares ZIP-File tun, was halt am Anfang den Tickle-Interpreter enthält und halt im späteren Teil dann alle möglichen Bibliotheken oder so, die dann noch benötigt werden. Und das ist für die Applikation, glaube ich, ziemlich transparent, wo diese Sachen herkommen. Der Vorteil ist, dass man tatsächlich an so eine Datei mit ZIP rangehen kann und halt zusätzliche Dateien reintun oder rausholen oder so, ohne dass man das Programm neu binden muss. Es gibt verschiedene Sachen in der Art. Anjuba bzw. Scriptix verkauft Tickle Pro. Das ist ein im Prinzip normales Tickle mit zusätzlichen Vereinfachungen für die Entwicklung. Da ist ein Debugger dabei und halt auch ein solcher Wrapper, der halt nebenbei, glaube ich, auf der Bytecode-Basis läuft. Das heißt, das ist für die kommerziellen Leute interessanter, weil die den Source-Code von ihrem Programm nicht mehr unbedingt beilegen müssen. sondern allein nur die Bytecodes vertreiben müssen, das kostet allerdings was. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Wie kann man Tickle debuggen, war die Frage. Es gibt verschiedene Debugger, die unterschiedlich funktionieren. Es ist, was ich auch nicht erwähnt habe, möglich, einem laufenden Tickle-PK-Programm von außen Kommandos zuzuschicken. Und es gibt tatsächlich Debugger, die so funktionieren, dass man sich an eine laufende Applikation dranhängen kann und halt praktisch sämtliche Innereien, ob das nun Fenster sind mit ihren Parametern, ob das Variablen sind, ob das Prozeduren sind mit ihren Definitionen, zu identifizieren und auch zu ändern. Das ist also eine Möglichkeit. Es gibt halt Debugger, die ein bisschen traditioneller funktionieren, und es gibt Printf. Das ist also für viele Fälle, dadurch, dass man nicht kompilieren muss, kann das völlig reichen, wenn man halt an zwei Stellen so eine Art Printf einbaut, um sich ein paar Sachen anzudrücken. Das ist, da muss man gar nicht erst in den Debugger greifen, auch wenn es die natürlich gibt. Eine andere Frage, die in dem Zusammenhang oft erwähnt wird, ist die nach irgendwelchen interaktiven GUI-Bildern, die es für Tickle auch gibt, für Tickle-PK auch gibt, die aber selten verwendet werden eigentlich. Ich habe ja gezeigt, wie man das ungefähr macht, wenn man es zu Fuß in Anführungszeichen macht im Tickle. Das ist für viele Leute so intuitiv und einfach, dass ihnen das reicht. Während bei Motiv oder so, da braucht man einen GUI-Bilder für das nackte Überleben, weil sonst wird man damit nicht dauerhaft glücklich. Und deswegen sind solche Programme natürlich in den Toolkits viel wichtiger als bei Tickle-PK. Noch mehr Fragen? Bitte? Ansichtssache. Python PK ist eine feine Sache. Es ist vor allem für die Leute, die halt alles gerne hundertprozentig objektorientiert haben, vielleicht angenehmer. Auf der anderen Seite, Tickle PK, also Tickle ist halt unwahrscheinlich flexibel. Und das ist mitunter auch ein Vorteil. Also ob man nur Python-PK benutzt oder Tickle-PK, ist letzten Endes eine Frage der Vorliebe. Die haben ansonsten keine zwingenden Vorteile, weswegen das eine nun besser wäre als das andere. Meine Ansicht. Bitte.
Habe ich das richtig verstanden vorhin? Haben Sie Shared-Object-Package-Require?
Ja, das geht. Also es gibt im Prinzip, dieses Package-Require ist schon eine höhere Infrastruktur, mit der man halt sowohl Erweiterungen, die rein in Tickle geschrieben sind, als auch kombinierte Erweiterungen, die halt teilweise in Tickle oder teilweise in C geschrieben sind, reinholen kann in ein laufendes Programm. Es wird von dem Tickle selber plattformunabhängig zur Verfügung gestellt. Das heißt, es funktioniert mit Tickle-PK unter Windows genauso gut mit DLLs, wie es halt unter Linux oder Unix mit SO-Dateien funktioniert. Dieses Package Require ist letzten Endes ein taktischer Zuckerguss dafür, der im Prinzip abstrahiert von dem tatsächlichen Platz dieser Module im Dateisystem. Die sind also, dann kann man den Suchpfad vorgeben irgendwann und dann werden die gefunden, wenn die irgendwo in diesem Pfad sind. Und Versionierung macht das auch. Das heißt, man kann sagen, ich will Paket HTTP in der Version 1.0 oder 2.0 oder sowas und wenn es dann zur Verfügung steht, kriege ich auch die richtige Version oder eine Fehlermeldung. Noch mehr Fragen?
Ja?
Die Einbindung von einem C++-Programm, ganz so ähnlich. Man kann, das Problemloseste ist einfach, wenn man seine C++-Funktionen mit C-Language versieht, dann geht es sofort. Und es gibt Tools, die dabei helfen, soweit ich weiß, C++-Objekte zugänglich zu machen. Und da eine Schnittstelle zu schaffen, mit der man im Prinzip die Methoden direkt aufrufen kann in Tickle an irgendeinem Objekt. Das braucht allerdings etwas Zusatzsoftware, damit das geht. Tickle ist schon so angelegt, dass es erleichtert wird, dadurch, dass man diese Client-Data-Parameter hat bei allen C-Prozeduren. Die sind zufällig genau da an der Stelle, wo C++ einen Listpointer hin tun würde. Und deswegen klappt es halt in der Regel relativ problemlos. Ich habe selber nicht gemacht, weil ich kein C++ programmiere, aber ich kenne Leute, die es machen und die sind eigentlich ganz zufrieden damit. Ja, noch irgendwas? Offenbar nicht. Dann bedanke ich mich nochmal für das Interesse. Thank you.